Heute ist Donnerstag, der 16. Mai 2024. Willkommen zur 295. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Bevor wir zu den allgemeinen Hinweisen kommen, kleiner Hinweis, was heute in der Sendung zu finden ist. Johannes behandelt die Frage, ob die Deutschen noch Lust auf Nachhaltigkeit haben. Dann komme ich mit der Raiffeisenbank International, der RBI, die versucht aus Russland rauszukommen. Und dann kommt Johannes mit den ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Das ist ein Thema, was wir ohnehin schon lange mal auf dem Schirm hatten. Und es gibt einen kleinen Nachklapp zu der Frage, wie es mit der chinesischen Umstrukturierung des Immobilienmarktes aussieht. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, die wir als Nachklapp abhandeln. Bei den allgemeinen Hinweisen sieht es im Grunde aus wie in der letzten Woche. An euch nochmal die Erinnerung. Wir planen am 1. Juni ein Hörerinnen- und Hörertreffen. Da gibt es die Details in der letzten Ausgabe der Mikro-News. Die werden wir dann auch nochmal verlinken. Ich glaube, letztes Mal habe ich schlichtweg vergessen, das zu verlinken. Ne? Aber die Mikro-News an sich findet ihr als mikronews.de und da ist ja dann die Ausgabe dann auch zu finden. Also das findet ihr im Grunde auch ohne uns, aber ich werde nochmal den Direktlink reinnehmen. Da stehen dann auch so die Details. Das Ganze läuft dann über Hanna. So, dann haben wir aktuell im Premium-Feed die Sora Hauser. Da geht es thematisch um das Thema Mafia in Deutschland. Und bei der Foreign Times haben wir im Premium-Feed den Alexander Clarkson mit dem planlosen Scholz. Wir hatten gestern für 24 Stunden auch eine Folge mit Gustav Gressel zum Thema Ukraine im Premium-Feed hinter der Paywall. Allerdings hat man ja die Regel, altbekannte Regel bei uns, wenn es knallt, dann wird die Paywall fallen gelassen. Jetzt ist bei der Ukraine natürlich immer so eine Sache mit dem Knallen. Da knallt es ja jetzt schon so lange, dass im Grunde vieles, wenn nicht gar alles, schon durchsprochen wurde. Ich habe es deswegen 24 Stunden hinter der Paywall gelassen, als quasi symbolischen Akt und Erinnerung. Und dann habe ich heute eine Folge aufgenommen mit Daniel Bauer von der SDK zum Thema Endor, wobei die Endor AG nur der Aufhänger war. Im Grunde geht es um das Staruk und die verfehlte Gesetzgebung dahingehend, die ermöglicht, sanierte Unternehmen in Deutschland den Aktionären quasi aus dem Depot zu ziehen, ohne Entgelt. Das kommt dann nächste Woche in dem Premium-Feed bei den Mikroökonomen. Ja, und ansonsten der aktuelle Hinweis, dass, wenn ihr gerne lest, haben wir zwei Newsletter, auslandsbericht.de und mikronews.de. Das alles wird natürlich möglich durch eure Spenden-Premium-Abos, Daueraufträge und das Verteilen in den sozialen Netzwerken und sonstigem, was ihr noch so tut. Dafür vielen Dank. Das brauchen wir sehr, das hilft uns sehr und wir freuen uns auch, wenn ihr das weiter betreibt. Falls ihr da noch Fragen, Kritik, Hinweise, Lob, Beschimpfungen habt, kann alles per E-Mail gesendet werden, mh@mikroökonomen.de. Ich sortiere das dann aus, die guten Sachen leite ich weiter und die schlechten verarbeite ich anderweitig. Wenn konstruktive Kritik darin zu finden ist, wird sie natürlich verwendet und wir prüfen, ob wir es umsetzen. Ansonsten findet ihr uns in den sozialen Netzwerken wie gehabt, Twitter, Mastodon, Reddit, jeweils als Mikroökonom mit UE. Bevor wir zu den aktuellen Themen kommen, haben wir noch unsere allseits beliebte Rubrik. Wir sprechen nicht über Johannes. Heute habe ich was reingeschrieben. Wir sprechen nicht über Veronika Grimm und ihren Beef im Sachverständigenrat.
Nee, da hätte ich auch nicht drüber gesprochen. Das reicht nach nichts letzter Woche.
Es geht aber fröhlich weiter. Interessenkonflikte, wo man so hinguckt und entsprechend gibt es dann auch den einen oder den anderen Artikel zu lesen, wenn man es dann drauf anlegt. Und damit kommen wir dann auch schon gleich, Johannes, zur Utopia-Nachhaltigkeitsstudie, die du dir angeguckt hast.
Ja, die Utopia. Wer das nicht kennt, das ist ein Nachhaltigkeits-, glaube sie nennen sich selber Portal, man kann auch sagen ein Think Tank. Die kümmern sich so um Nachhaltigkeit im persönlichen Alltag, im Konsum, nachhaltiges Wirtschaften, haben eine sehr ausführliche Internetseite. Und unter anderem veröffentlichen die seit einigen Jahren in regelmäßigen Abständen eine Nachhaltigkeitsstudie, wo sie den nachhaltigen Konsum von der Bevölkerung abfragen und untersuchen. Die Studie kam das erste Mal 2017 raus und das letzte Mal eben jetzt 2024 vor, ich weiß gar nicht, im April kam die, glaube ich, raus, bezieht sich auf Daten, die sie im letzten Herbst gesammelt haben. Also wir sprechen hier von Datenstand Mitte bis Ende 2023. Zunächst einmal untersuchen sie in dieser Studie die Gesamtbevölkerung. Sie untersuchen auch als Stichprobe die speziellen Nutzerinnen, also die Leute, die regelmäßig auf ihrer Plattform im Internet unterwegs sind. Wobei das für uns jetzt nicht so interessant ist. Ich fand natürlich jetzt mal den Gesamtbevölkerungsquerschnitt, den sie da untersucht haben, ganz interessant zum Angucken. Zunächst einmal unterteilen die KonsumentInnen in 6 verschiedene Nachhaltigkeitstypen. Also davon sind die oberen 3 eher nachhaltigkeitsaffin und die anderen 3 eher nicht nachhaltigkeitsaffin. Und da unterscheiden sie aber dann trotzdem nochmal. Also sie haben als erstes mal die Konsequenten. Das sind Leute, die sehr auf nachhaltigen Konsum achten, die auch Konsumverzicht einnehmen, die oft vegetarisch oder vegan leben, tendenziell höherer Bildungsstand, städtisch, tendenziell eher auch älter. Also ich glaube, Altersdurchschnitt bei denen ist irgendwo Mitte 50. Dann haben sie als nächste Kategorie die Green Shopper. Das sind eher jüngere Leute, die sehr auf Nachhaltigkeit achten, die aber im Gegensatz zu den Konsequenten auch gerne einkaufen, gerne sich neue Produkte anschauen und insgesamt Konsum deutlich stärker gewichten als die Konsequenten. Dann gibt's die Bedächtigen, die achten auch auf nachhaltigen Konsum, informieren sich aber im Gegensatz zu den ersten 2 genannten Kategorien deutlich weniger, konsumieren auch weniger, leben mehr so nach allgemeingültigen Grundsätzen, was den nachhaltigen Konsum anbelangt. Dann die nächste Stufe sind die Gelegentlichen. Das sind Leute, welche, wie der Name schon sagt, halt mal, wenn es sich gerade ergibt, was Nachhaltiges einkaufen, aber das jetzt nicht immer in ihre Kaufentscheidung mit einbeziehen, die auch sehr stark auf den Preis schauen. Dann gibt es die Gleichgültigen, denen ist das Thema einfach egal, also die sind neutral in dem Sinne. Und als unterste Stufe gibt es dann die Ablehnenden. Das sind diejenigen, die sich wirklich aktiv gegen nachhaltigen Konsum entscheiden. Die halten sehr wenig auch von Berichterstattung über Klimawandel, stehen dem Ganzen insgesamt sehr skeptisch gegenüber und versuchen auch in ihrem Konsum aktiv eben nicht nachhaltig zu sein. Die Anteile von diesen Kategorien an der Gesamtbevölkerung sind erstaunlich gleich verteilt. Die sind alles so um die 18%, mit Ausnahme der obersten Kategorie, da sind es 11%, bisschen weniger als die anderen, aber wir haben jetzt doch insgesamt, kann man schon sagen, eine Art Gleichverteilung. Und was interessant ist, dass jetzt einige von so typischen Nachhaltigkeitsüberlegungen manche halten, manche nicht. Also zum Beispiel die These jung gegen alt, also junge Leute sind deutlich nachhaltiger als ältere, die hält nicht, weil bei den 18- bis 24-Jährigen sind nach dieser Studie nur 47% besonders nachhaltigkeitsaffin. Das sind nur 3% über dem Gesamtbevölkerungsdurchschnitt. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es sogar nur 34%, also deutlich unter dem Durchschnitt. Das fand ich sehr interessant. Also die Gruppe ist insgesamt, auch wenn wir nachher nochmal sehen, Ausreißer nach unten. Am stärksten sind tatsächlich die Ü65-Jährigen. Dort sind 52% besonders nachhaltigkeitsaffin. Also besonders nachhaltigkeitsaffin heißt, dass die in einen der oberen 3 Kategorien eingeordnet sind. Die 18- bis 24-Jährigen, bei denen kommt zum Tragen, dass sie sehr verunsichert sind. Also sie sind sich nicht sicher, ist das jetzt wirklich nachhaltig? Kann ich diesem Label vertrauen, also sehen Greenwashing sehr skeptisch und wissen, dass es da auch viel Schmuh im Markt gibt. Das, denke ich, kann auf jeden Fall ein Grund dafür sein, dass hier auch die Nachhaltigkeitsaffinität nicht so hoch ist. Dann die nächste These, Männer gegen Frauen, also dass Frauen deutlich nachhaltiger sind als Männer, die hält ganz klar. In den Extremgruppen, also den Konsequenten und bei den Ablehnenden ist es sehr stark. So, dass bei den Konsequenten sind 58% weiblich und wirklich krass ist, dass bei den Ablehnenden 72% männlich sind. In den anderen Gruppen ist es relativ ähnlich, also bei den Nachhaltigen so ein leichter Überhang der Frauen, aber in den Extremgruppen hat man diese Geschlechtertrennung ganz klar. Dann haben sie sich in dieser Studie schwerpunktmäßig angeschaut, wie wirkt sich die finanzielle Situation, also die Inflation vor allem, auf nachhaltigen Konsum ein. Da ist die Bereitschaft, einen Mehraufwand für nachhaltige Produkte zu bringen im Vergleich zur Studie von 2021. Also das sind dann mit Daten von 2020 deutlich zurückgegangen. Da waren knapp 60% bereit, für nachhaltige Produkte mehr Geld auszugeben. Und in der aktuellen Studie sind es jetzt nur noch 47%. Die Preissensibilität, die hat vor allem in den mittleren Kategorien zugenommen, also vor allem bei den Green Shoppern, da wirklich sehr auf den Preis auch geachtet. Und was mich jetzt vor allem auch interessiert hat, ist, ob sie auf diese Spaltung der Gesellschaft eingehen, und das tun sie auch. Sie sagen nämlich, dass insgesamt, also über alle Gruppen, halten 43% Klimaberichterstattung oft für übertriebene Panikmache. Das ist schon heftig, fast die Hälfte. Und auch interessant ist, dass sich vor allem die Jüngeren und die höher Gebildeten als Maßnahmen gegen den Klimawandel vor allem für staatliche Regulierung aussprechen. Das, was mich jetzt aber überrascht hat, ist, dass diese Meinungsdifferenzen und diese, wie ich es empfinde, schon deutlich nochmal stärker zugenommene Spaltung der Gesellschaft in den letzten 2 Jahren hat sich nicht so stark auf den Konsum niedergeschlagen. Die Gruppe der Konsequenten hat nämlich im Vergleich zur Studie von 2022 2 Prozentpunkte zugenommen und die Gruppe der Ablehnenden hat um 2 Punkte verloren. Und die Gruppen dazwischen sind alle relativ gleich, also mit ein bisschen hin und her insgesamt sehr, sehr gleich geblieben. Das heißt, wir haben insgesamt, kann man fast sagen, sogar einen leichten Trend nach oben. Und das finde ich wirklich erstaunlich, hätte ich nicht erwartet und stimmt mich sehr positiv, weil das zeigt, dass diese ganze Kampagne, die wir in den, wie ich finde, letzten 1,5 Jahren eigentlich haben, also davor hatten wir so ein Nachhaltigkeit, ja, es funktioniert halt nicht und es ist zu teuer und es bringt sowieso nichts und man muss sich viel zu viel damit beschäftigen. Und was ja jetzt anders ist, dass wir plötzlich eine aktive Bekämpfung von Nachhaltigkeit als woke, als uncool haben. Also ich denke da an Herrn Söder, der einem regelmäßig seine Nürnberger Bratwurst in den Instagram-Feed spült. Oder dass Verbrenner jetzt plötzlich die vergegenständlichte menschliche Freiheit darstellen sollen. Auch dieses ganze Grünen-Bashing und die, also fängt beim Verbrennermotor an und hört bei der Gasheizung auf. Also irgendwie, es scheint ein großer Drang zu geben, Dinge zu verbrennen. Und diese sehr starke Stimmung mache gegen jegliche Art von nachhaltigen Produkten, seien sie auch wirtschaftlich noch so sinnvoll, die scheint sich nicht in den Konsumentscheidungen zu manifestieren. Vielleicht noch nicht, aber zumindest mal im Moment gerade nicht. Und das finde ich doch eine sehr positive Botschaft. Allerdings schreiben sie auch, dass die Klimamüdigkeit und die Skepsis gegenüber auch Berichterstattung schon zugenommen hat seit der Studie. Vor allem auch wird Berichterstattung über Klimawandel zum Teil als übertriebene Panikmache angesehen. Insgesamt zeigt die Studie, dass letzten Endes dann doch vor allem die wirtschaftlichen Faktoren die sind, die nachhaltige Kaufentscheidungen beeinflussen. Also der Preis und die Verfügbarkeit. Also sie schreiben auch, dass es wichtig ist, dass die Produkte in den gleichen Läden verfügbar sind, dass man nicht extra in einen Unverpacktladen gehen muss. Es ist sehr wichtig, dass man sich nicht ewig informieren muss und sich durch einen Dschungel von Siegeln kämpfen muss, sondern dass es mit wenig Aufwand klar ist, was ist ein nachhaltiges Produkt und was nicht. Das beeinflusst positiv die Kaufentscheidung. Und das finde ich letzten Endes eine positive Nachricht, weil es dann zeigt, dass wir doch eben über diesen Hebel nachhaltige Produkte oder auch grüner Strom oder auch nachhaltige größere Anschaffungen, also die haben sich jetzt speziell auf Konsumgüter beschränkt, aber das gleiche gilt dann ja auch für größere Anschaffungen wie Elektroauto oder Wärmepumpe, dass es letzten Endes vor allem eine Frage des Preises ist und daran können wir aktiv arbeiten. Insofern eigentlich angesichts der aktuellen Stimmung, die man gerade so im Kopf hat oder die man kriegt, wenn man Nachrichten oder Twitter aufmacht, tatsächlich fand ich eine ganz positive Studie.
Gut, ich meine aber, da ist jetzt auch keine große Weisheit drin, ne? Also Verfügbarkeit, Preis und so weiter und so fort, das sind halt genau die Sachen, die ja schon immer klar waren, dass die im Konsum dann am Ende überzeugen. Also bestätigt sich's quasi nur und erinnert mich auch so ein bisschen an diese Geschichte mit den Wärmepumpen, die halt auch deswegen nicht gekauft werden, weil die Leute ja auch der Meinung sind, wenn sie jetzt eine Gasheizung kaufen, die jetzt aktuell gerade billiger ist, wird man ihnen in der Zukunft schon keine allzu hohen Kosten aufbürden. Was im Grunde dann auch wirklich dafür spricht, dass politische Diskurse dann doch sehr entscheidend sind bei der ganzen Sache, ne? Also die Glaubwürdigkeit, die Politik in die Maßnahmen selbst hineinvermittelt.
Ja, jetzt sagen sie zwar alle, sie machen dann das Gas teuer, aber letzten Endes, wenn alle eine Gasheizung haben, traut sich's dann doch niemand. Das ist schon verbreitet und da ist ja auch ein Punkt dran.
Weiß ich nicht, ob da ein Punkt dran ist. Das Problem ist ja, dass das EU-Regeln sind. Und da bin ich dann mal gespannt, wie Deutschland die EU-Regeln, denen es ja auch zugestimmt hat, dann umgehen will für die Gasleute. Aber ich wollte jetzt nicht diese Diskussion wieder aufmachen. Ich wollte es eigentlich eher dazu hernehmen, um nochmal zu unterstützen, dass wir ja genau diesen Hebel, wenn wir ihn denn nutzen wollen, auch mit einer gewissen Glaubwürdigkeit versehen müssen, weil die Leute sich halt sonst andere Gedanken dazu machen, die ihnen dann halt von der Politik, aus welchen Motiven heraus auch immer, vermittelt werden. Also die Erkenntnis allein hilft uns halt nicht weiter. Damit kommen wir dann mal zu unseren Freunden aus Russland und Österreich. Ich hatte das Thema schon ein bisschen länger auf dem Schirm, wollte es eigentlich schon viel eher machen, aber jetzt kann ich es passenderweise zum quasi Abschluss machen. Ich habe so lange gewartet, bis es sich quasi herausgestellt hat, wie es ausgeht. Die Raiffeisenbank International oder International, je nachdem, auch RBI genannt, ist eine österreichische Bank mit starkem Bezug in Osteuropa. Und ja, seit Jahren ist da so ein bisschen in der Schwebe, dass sie ihr Geschäft zu stark auf Russland ausgelegt hat. Also das war auch schon vor 2022 immer wieder da mal ein Thema, weil man ja seit 2014 durchaus von gewissen Risiken ausgehen musste und Sanktionen ja immer so ein schwebender, schwelender Bestandteil dieses Russland-Diskurses sind. Und man dachte aber immer, zumindest bei der RBI, weil man ist ja in Österreich und Österreich sei ja irgendwie neutral, also würde man mit Russland in jedem Fall gut zurechtkommen. Und im Grunde waren die Beziehungen ja auch gut zwischen der Bank und Russland. Und noch viel wichtiger, die Gewinne sprudelten. Und sie sprudelten umso mehr nach Putins Invasion in die Ukraine in 2022. Also die Raiffeisen profitierte auch noch davon. Und es gibt dann nur ein Problem bei der ganzen Geschichte. Das Geld kam rein, aber es gab Sanktionen wie auch Gegensanktionen. Und die Gegensanktionen führten dazu, dass man dieses Geld aus Russland nur dann rausschaffen kann, wenn man dann eine Genehmigung des Kremls hat. Und die gab es natürlich nicht, weil sonst wären ja die Sanktionen gegenüber dem Westen auch nicht sinnvoll und wirksam. Entsprechend hängt das Geld, das die RBI da verdient hat, jetzt fest in Russland. Und ich denke mal, der Kreml, der hält sich seine Freunde und sein Geld ohnehin sehr nah und sieht das auch so ein bisschen als Verhandlungsspielraum gegenüber dem Westen. Vielleicht kann man da ja dann nochmal einen Deal rausschlagen oder was auch immer. Jedenfalls, das Geld hängt fest. Und die RBI hat nun nach Wegen gesucht, dieses Geld aus Russland rauszubekommen. Und dabei sollte der uns allen bekannte Oligarch Oleg Deripaska helfen, der ja in dem nun gescheiterten Anlauf eine prominente Rolle spielte. Also ich sage gleich, dass es gescheitert ist. Das ist die News, die wir jetzt über Medienberichte sehr eindeutig haben. Aber da kommen wir gleich im Detail nochmal dazu. Ich finde den Gesamtvorgang auch deswegen interessant, weil er uns dann doch einiges über diese Russland-Sanktionen lehrt und vor allen Dingen auch für die Unternehmen interessant ist, die sich ja seit 2022 nicht immer leicht damit getan haben, dieses Russland-Geschäft einzustellen. Ne? Also gibt es auch ein paar deutsche Unternehmen, die nicht so recht wollen und wollten und jetzt so langsam unter Zugzwang geraten und dadurch aber auch ein paar Probleme haben, also sich quasi verzockt haben, kann man sagen. So, und wir reden im Sinne der RBI jetzt über gar nicht so kleine Summen. Also in 2022 hat die in Russland 2 Milliarden verdient, in 2023 waren es 1,3 Milliarden. Also das ist ein ordentliches Sümmchen. Und Oleg Deripaska wiederum hat ein ähnliches Problem, deswegen fand man ja auch zusammen. Er wiederum hat Anteile an der Strabag. Das ist so ein österreichischer Baukonzern, der auch ein allseits bekanntes Tochterunternehmen in Deutschland hat. Das sitzt in Köln Und die Strabag hat 2022 beschlossen, dass man keine Dividenden an den Herrn Deripaska ausschütten werde, eben wegen der Sanktionen. Das sind qua heute, stand in keinem Medienbericht drin, ich habe es mir deswegen mal ausgerechnet, nach den vorhandenen Informationen sind es 381.250.000 Euro, auf die er jetzt, stand heute wirklich, ja, quasi verzichten muss, also an die er nicht rankommt. Das Ganze ist inklusive der Dividende 2024 und einer in 2024 ausgeschütteten Sonderdividende. Also ohne das Ganze sind es nur 114 Millionen, also wenn man nur die Dividenden 2022 und 2023 nimmt. Der Deripaska, der hält 28.500.000 Strabag-Aktien. Ja, ich glaube, wenn man da selber anfängt, ein bisschen rumzurechnen, dann muss man das Ganze auch mit Blick darauf sehen, dass es hier verschiedene Zeitschienen gibt. Die Strabag selber hat den Deal im Dezember 2023 gemeldet. Entscheidungen dazu sind aber erst jetzt im Mai 2024 endgültig gefallen, auch wenn sie sich schon im März 2024 angedeutet haben. So, und laut Falter, das ist so eine österreichische Zeitung, sollte der Deal wie folgt laufen. Deripaska hat seine Strabag-Aktien in einem Unternehmen namens Rasperia Trading Limited gelagert und diese Rasperia Trading Limited wurde von einer neu gegründeten Firma übernommen, der Ilias JSC. Die wiederum verkaufte die Strabag-Aktien für 1,5 Milliarden Euro an die russische Tochter der RBI. Die verwendete dafür logischerweise ihre Gewinne, die sie da in Russland gemacht hat und die sie aus Russland nicht rausbekommt. Und die RBI wiederum musste auf die Genehmigung der russischen Zentralbank hoffen und nach deren Genehmigung hätten dann die Aktien nach Österreich zur Strabag übertragen werden können. Aber auch auf der RBI-Seite hat man das jetzt nicht direkt ins Hauptunternehmen reingeschaufelt oder wollte das da reinschaufeln, sondern man hat noch ein weiteres Unternehmen dazwischen geschaltet, nämlich die Aktien sollten zur Gabarz Beteiligungs GmbH übertragen werden, die wiederum der RBI gehörte. So, und das war das Konstrukt, mit dem man dachte, man könne die Sanktionen nicht umgehen, aber man würde es compliance-gerecht im Sinne der Sanktionen abwickeln. Der Trick bei dem Ganzen sollte sein, dass die Aktien aufgrund der Zwischenschaltung dieser Ilias JSC nicht direkt von Deripaska kommen. Also das war die Idee. So, der Kaufpreis, die Aktie dürfte, musste ich mir auch selber ausrechnen, irgendwie bei 52,98 Euro gelegen haben. Die offenen Dividendenforderungen zu dem Zeitpunkt Dezember, wie gesagt, bei 114 Millionen Euro. Und für 2024 kam dann halt nochmal die Dividende samt Sonderdividende hinzu, sodass man halt einerseits ein Asset-Deal hat, aber auch einen Cash-Bestandteil. So, und von denen, ihr habt da sicherlich aufgepasst, 3,3 Milliarden Euro Russland gewinnen, die die RBI gemacht hat, wären auf diesem Wege rund 1,6 Milliarden gehoben worden. So, ich finde das ganz interessant, deswegen habe ich diese Zahlen nochmal reingenommen, weil in den Artikeln liest man zwar, dass die da 2022 so und so viel und 2023 so und so viel Milliarden gemacht hat, Gewinn in Russland, aber sonderbarerweise wird der Deal dann immer so dargestellt, dass quasi die ganzen Russland-Gewinne gehoben werden. Es ist ziemlich genau die Hälfte, die da gehoben wird. Naja, jedenfalls, das Ganze wurde auf der westlichen Seite von den Behörden in Deutschland wie auch den USA geprüft. Na, Deutschland, ihr erinnert euch, deutsche Tochter in Köln. Und deswegen gibt es da auch eine entsprechende Zuständigkeit. Und das Ganze wurde natürlich geprüft, weil es bestehende Sanktionen gegen Deripaska gibt und Deals mit ihm deswegen im Grunde nicht möglich sind oder, wenn man es etwas netter formulieren will, schwer möglich, weil vielleicht findet ja noch einer eine Möglichkeit. Im März kam es dann zu einer Quasi-Absage aus den USA. Also es war im Grunde schon klar durch die Kommunikation, dass die da keinen Bock drauf haben, aber die RBI, die hat gekämpft. Im Mai ist das Ding dann endgültig gescheitert. So, und auch im deutschen Wirtschaftsministerium, die den Deal geprüft haben. Also man hat da wenig von gehört, wie da so der Stand ist. Behörden äußern sich ja im Grunde immer nicht. Aber ich meine, wenn ich auf diesen Deal gucke, Also das ist so offensichtlich ersonnen und konstruiert, diese Lösung, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass die durchgeht. Auch wenn es sicherlich nicht ganz dumm gemacht ist, aber es ist auch jetzt nicht sonderlich clever gemacht. Ja? Sondern man verschiebt halt einfach von A nach B mit dem Ziel des Verkaufes und natürlich landet das Geld beim Deripaska am Ende. Ja? Und das ist auch im Grunde dann das Problem, denn in der EU gibt es das sogenannte Bereitstellungsverbot. Das heißt, sanktionierte Personen dürfen demnach weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. So, damit war eigentlich alles klar, was diesen Deal betrifft. In den USA ist man ja noch etwas strenger. Es war aber dann tatsächlich auch noch so, dass man versucht hat zu verschleiern oder es nicht zu thematisieren und zu sagen, wer eigentlich von diesem Deal profitiert. Weil die Iliades, die ja dann der Quasi-Verkäufer war, bei der war nicht so ganz klar, wer dahinter stand. Ich bin wirklich erstaunt, dass man mit diesem Versuch des Verschweigens glaubte, dann durchzukommen. Also es ist wirklich ein bisschen schräg, das Ganze. Und jetzt hat die RBI aber zusätzlich noch ein größeres Problem. Denn mit der Absage droht ja quasi der Verlust dieser Gewinne. Also man muss davon ausgehen, dass man die so schnell nicht mehr nach Europa bekommt oder außerhalb Russlands. Und gleichzeitig ist ja irgendwie auch klar, es droht der Gesamtverlust dieser Gewinne. Ne? Also wenn der Krieg noch eine Weile läuft und die Russen sagen, ja, komm, wir annektieren das jetzt hier. Es werden da irgendwie Schiffe von den Oligarchen in die Ukraine geschickt. Es werden uns die Gelder, die man da eingestrichen hat, da werden die Zinsen an die Ukraine überwiesen. Vielleicht werden auch noch direkt Gelder an die Ukraine gegeben, die man bei uns beschlagnahmt hat und so weiter und so fort. Da ist ja klar, ne? Also das Risiko, dass dieses Geld ab einem gewissen Punkt einfach von Russland einbehalten wird, annektiert wird, beschlagnahmt wird, das ist nicht gering. Ja, und in den USA hat man beim Prüfen des Vorgangs derweil russische Staatsbürger und Verbindungen zu Deripaska gefunden. Titel, eine Firma, die Dmitri Beloglaso gehört, die soll hinter Iliades gestanden haben und Beloglaso wurde auf die Sanktionsliste gesetzt im Zuge dieser Untersuchungen. Und natürlich drei Unternehmen, Titul, Rasperia Trading und die Iliades. Das heißt, der gesamte Vorgang, den man da gemacht hat, hat jetzt im Grunde dazu geführt, dass mehr russische Firmen, was auch immer das bringt, und Menschen auf der Sanktionsliste stehen. Und das ist natürlich seitens der USA ein sehr klares Statement. So, die RBI wiederum hat wohl am 6. Mai einen Brief aus den USA erhalten, demnach die Bank Gefahr laufe, von den USA sanktioniert zu werden. Das heißt, sie würde dann vielleicht eingeschränkten Zugang oder gar keinen Zugang mehr zum US-Finanzmarkt erhalten. Und das ist natürlich für eine Bank größerem Ausmaßes immer ein Problem. Und das Ganze nicht nur wegen des eingestampften Deals, sondern auch wegen des Russlandsgeschäftes als solchen. Und damit steht die RBI, glaube ich, jetzt vor einer Wahrheit, vor der sie sich sehr lange gedrückt hat und diese versucht hat wegzuschieben. Aber am Ende ist sie jetzt dann doch da. So, und das Ganze, kleine Randnotiz zum Schluss, ist auch deswegen jetzt beschleunigt so möglich gewesen, weil die USA Ende 2023, wir hatten darüber berichtet, in Sachen Russland die Möglichkeit für Secondary Sanctions geschaffen hat. Ja, ich denke mal, das spielt hier eine wichtige Rolle, mit der dann jetzt auch gedroht wird. Jetzt kann man sich fragen, waren die einfach zu langsam oder ne, wie auch immer. Ich glaube, der Deal wäre in keinem Fall durchgegangen, weil er einfach zu, ja, wenig komplex oder einfach zu offensichtlich gestrickt wurde, um Geld an die Deripaska zu leiten, sodass man das, glaube ich, abhaken kann. Aber jetzt diese Drohung der Secondary Sanctions, also dass die RBI Zugang zum US-Kapitalmarkt verlieren könnte oder ja nur noch eingeschränkt möglich ist, das ist jetzt eine unmittelbare Folge dieser Dezember-Entscheidung. Ich würde davon ausgehen, dass auch weitere Unternehmen im deutschsprachigen Raum sind, die das treffen könnte. Also die sich schwer tun, ihr Russlandgeschäft zu beenden. Und definitiv auch Deutsche unter den Tätern.
Ja, scheint nach hinten losgegangen zu sein.
Ja, ich tue mich da echt ein bisschen schwer, das so zu sagen. Also definitiv hat diese Kommunikation mit den Behörden dazu geführt, dass man auf den Schirm der Behörden gekommen ist. Auf der anderen Seite war man tatsächlich dort der festen Überzeugung, das wäre alles so möglich. Also ich weiß nicht, wie die draufgekommen sind. Das ist ein für mich wirklich sonderbares Rechtsverständnis, das sie da an den Tag gelegt haben. Also Österreich ist in der EU. Da gelten, also eigentlich schon deswegen hätte ich gesagt, das kommt nicht durch. Auch wenn man noch jemanden dazwischen schaltet, ist ja klar, dass der die Repaska Geld bekommt. Ja, also auch wenn du 10 Entitäten dazwischen schaltest, die sind dann alle nur dafür da zu verschleiern, dass er das Geld kommt. Und durch diese Verschleierung, ja, ist es für mich offensichtlich, dass das scheitern musste. Aber dass man da natürlich dann jetzt noch mit den USA sich rumplagen muss, die dann in Sachen Secondary Sanctions jetzt aktiv werden. Das ist vielleicht zeitlich unglücklich gelaufen und ja, es könnte so ein kleines Exempel sein, das jetzt statuiert wird. Ne?
Ich finde ja solche Firmenkonstruktionen und so Hin- und Herschiebereien immer ganz interessant, aber das scheint hier jetzt nicht die intelligenteste Konstruktion gewesen zu sein.
Nee, es war einfach nur eine Firma und ein Typ dazwischen. Also das ist jetzt irgendwie... Und da glaubte man irgendwie wohl, wenn man noch selber eine GmbH hat, an der man 100% beteiligt ist, dann wäre das auch noch irgendwie ein Schutzschild. Also keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen erstaunt über das ganze Ding. Naja, aber du gehst ja in eine ähnliche Richtung. Du beschäftigst dich heute mit den ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, ne?
Ja, wir haben halt zweimal Russland. Nachdem wir ja hier ausführlich schon, also vor allem du und auch der Ulrich mal über die Sanktionen gegen Russland gesprochen habt, schaue ich mir jetzt halt mal an, wie ist eigentlich die wirtschaftliche Lage in Russland aktuell gerade. Das ist ganz interessant, weil es, wenn man so oberflächlich mal die Zahlen anguckt, Russland wirtschaftlich gerade ziemlich gut geht. Das hängt vor allem daran, dass zum einen mal gab es ja 2022 einen ordentlichen Einbruch im BIP und wenn man dann runterkommt, kann man erstmal wieder aufholen und hat dann erstmal Wirtschaftswachstum. Und es liegt daran, dass in Russland gerade die Staatsausgaben sehr hoch sind. Das heißt, es wird viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. Das schafft Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite schafft es natürlich auch ein Defizit. Ganz interessant ist, dass sich von den Menschen, die vor allem in 22 aus Russland geflohen sind, inzwischen viele wieder dafür entscheiden, nach Russland zurückzukehren. Das liegt daran, dass die in den Ländern, in die sie geflohen sind, das waren vor allem dann so Länder in Mittelasien, ehemalige Sowjetrepubliken, aber auch die Türkei und Dubai und auch die EU, dass die Länder nicht so großzügig sind, was die Verlängerung von deren Aufenthaltstiteln anbelangt. Es gibt dort auch durchaus eine Diskriminierung gegenüber Russen, also vor allem in den Ländern in Mittelasien. Und das führt dazu, dass die jetzt viele von denen zumindest wieder zurückkommen. Und das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Weil die Leute, die damals geflohen sind, das waren vor allem eher Leute mit guter Ausbildung, die sich auch diese Flucht leisten konnten, also die vorher in einem gut bezahlten Job waren. Und wenn die jetzt zurückkommen, können sie wieder in Jobs arbeiten, wo sie eine hohe Produktivität haben. Das sind insgesamt zwar nur 0,3% der Erwerbstätigen, aber es gibt so eine Schätzung, dass allein diese Rückkehrer für einen Prozentpunkt des russischen Wirtschaftswachstums in 2023 verantwortlich waren. Wenn die jetzt zurückkommen, würde man ja so denken, die sind dann auch in Russland ein bisschen ausgegrenzt, so, ihr seid die Vaterlandsverräter. Das ist aber nicht so. Die werden sehr dankend wieder eingestellt. Man macht dann so ein bisschen Schwamm drüber, dass die mal geflohen sind, weil man sie einfach unbedingt braucht. Und das führt dazu, dass diese Leute auch höhere Löhne verlangen können. Insgesamt fehlen in Russland ja sehr viele Arbeiter, weil einfach ein Haufen junger Männer und auch alter Männer an der Front sind und auch in der Rüstungsproduktion arbeiten. Das heißt, die fehlen an anderer Stelle, was dazu geführt hat, dass wir in Russland aktuell gerade quasi keine Arbeitslosigkeit mehr haben. Und auch das treibt dann die Löhne. Die Armutsquote sinkt auch weiter. Das ist ein langfristiger Trend in den letzten 20 Jahren, aber der setzt sich fort seit dem Kriegsanfang, eher sogar ein bisschen beschleunigt. Und es gibt ja auch diese Zahlungen für die Familien und die Hinterbliebenen, wenn ein Soldat an der Front gefallen ist und auch die Soldaten, die an der Front sind, bekommen beträchtlichen Sold. Das heißt, hier geht auch nochmal Geld vom Staat an die Privathaushalte. Damit werden dann zum Teil schon größere Anschaffungen getätigt, wie sich ein Auto gekauft oder vielleicht sogar mal eine Wohnung. Das treibt auch wieder die Inflation. Das heißt, wir haben auf der einen Seite vor allem diese zugenommene Kaufkraft und die steigenden Löhne, auf der anderen Seite die sehr hohen Staatsausgaben, Und das treibt insgesamt die Inflation. Wir sehen auch, dass der Leitzins inzwischen jetzt schon seit ein paar Monaten konstant bei 16% ist. Das ist sehr hoch. Man spricht gerade von, glaube ich, 7,5% ist die offizielle Inflation in Russland. Muss sich immer ein bisschen fragen, wie verlässlich sind diese Zahlen aus Russland? Leitzins von 16% scheint angesichts von einer Inflation, wenn sie nur 7,5% ist, schon sehr hoch zu sein. Von dem her könnte man da auch denken, dass die Inflation vielleicht nochmal höher ist. Es gibt dann noch so einen Sondereffekt in den grenznahen Gebieten, also in den Gebieten, die eine Grenze zur Ukraine haben, weil dort sehen wir ja seit einiger Zeit diese Drohnenangriffe auf Raffinerien und auch auf andere Infrastruktur, was dazu führt, dass in diesen Regionen, und das sind auch in Russland dann die Regionen, die vor allem für die Lebensmittelproduktion verantwortlich sind. Und in diesen Regionen haben wir deutlich teurere Preise oder stärkere Zuwachsraten bei den Preisen für Lebensmittel und für Treibstoff als im Rest von Russland. Man hat ja vor dem Krieg in Russland die Wirtschaft sehr stark krisenfest gemacht. Da gab es so ein paar Maßnahmen. Zum einen mal wurde so ein Staatsfonds aufgesetzt. Da gab es ein neues Gesetz in 2018, wo dann auch verstärkt Öleinnahmen und Gaseinnahmen reingeflossen sind, der beträchtliche Summen hatte. Man hat Devisenreserven aufgebaut, man hat die Banken sehr gut kapitalisiert und das hat in den letzten 2 Jahren jetzt dieses Krieges sehr geholfen. Man konnte hier aus dem Vollen schöpfen, aber das sind auch nur endliche Ressourcen. Also von diesem Staatsfonds ist inzwischen fast die Hälfte der liquiden Mittel, das sind 57 Milliarden US-Dollar, ausgegeben worden schon. Davon ist die Hälfte zur Deckung des Staatsdefizits verwendet worden. Insgesamt ist der Bestand in diesem Staatsfonds jetzt nicht um die Hälfte, sondern nur um 12% gesunken seit Kriegsausbruch. Das liegt daran, dass zum Teil auch liquide Mittel umgeschichtet wurden und davon russische Aktien und Infrastrukturanleihen aus Russland gekauft wurden. Also wir haben nicht nur Ausgaben rein im Rüstungssektor, sondern insgesamt an die Wirtschaft. Insgesamt haben wir das Bild, dass man fast sagen kann, die russische Wirtschaft ist gerade am Überhitzen, weil eben diese niedrige und diese zu niedrige Arbeitslosigkeit und diese starken Lohnsteigerungen zwangsläufig irgendwann in einer Inflation münden. Und Putin, ich verlinke auch da ein Spiegel-Interview von einer ehemaligen Zentralbankerin, die am Kriegsanfang geflohen ist, die sagt auch, Putin ist in so einem Dilemma. Auf der einen Seite will er nicht, dass die Bevölkerung zu stark verarmt, dass es zu starke Einschränkungen wirtschaftlich für die Bevölkerung gibt. Auf der anderen Seite will er weiter Krieg führen und die makroökonomische Stabilität sollte auch weiter gewährleistet werden. Also heißt, Inflation sollte im Rahmen gehalten werden. Und all diese drei Sachen gleichzeitig ist für Putin halt auf Dauer schwer zu halten. Das ist jetzt auch so meine Aussage, die ich daraus ziehe, dass wir zwar im Moment gerade ganz gute wirtschaftliche Zahlen aus Russland haben, es aber relativ klar ist, woher die kommen und auf Dauer so halt nicht haltbar sind. Jetzt haben wir noch nicht über das Öl gesprochen. Das ist bei Russland immer ein wichtiger Faktor, weil je höher der Ölpreis ist, desto länger hält der Staatshaushalt durch. Das ist relativ einfach, weil die Öleinnahmen, und das sind wirklich explizit die Öleinnahmen, also die Gaseinnahmen waren auch vor Kriegsbeginn an den Gesamteinnahmen nicht so hoch. Da waren die Öleinnahmen deutlich mehr, also ist deutlich wichtiger. Die sind der treibende Faktor. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Sanktionen. Dieser 60-Dollar Price Cap auf das russische Öl, der ist inzwischen nicht mehr durchsetzbar. Das russische Öl wird zurzeit bei 70 gehandelt, also mit knapp 10, 15 Dollar Abschlag zum Brent. Das reicht Russland im Moment gerade als Preis. Insgesamt kommen Russland auch natürlich diese anderen Unruhen im Nahen Osten, die zu einem höheren Ölpreis führen, zugute. Von dem her, da sind sie jetzt auch nicht ganz traurig drüber. Noch eine zweite wichtige Finanzierungsquelle für Russland oder für die russische Wirtschaft ist eine graduelle Entwertung des Rubels. Wir sehen im langen Trend, also auch über die letzten 20 Jahre, eine immer stärkere Abwertung. Kurz nach Kriegsausbruch hatten wir mal ganz kurz so einen kompletten Einbruch im Rubel. Dann hat Russland sehr stark mit Kapitalkontrollen reagiert, was dann genau zur gegenteiligen Bewegung geführt hat. Und jetzt sind wir immer weiter in so einem stetigen, langsamen Entwertungsprozess. Auch hier haben wir wieder den Fall, das killt Russland jetzt nicht von heute auf morgen, aber es ist was, was langfristig der Wirtschaft schadet. Aber trotzdem, Marco, du hast es auch letztes Mal in einer von den Folgen über die Sanktionen gesagt, also die Hoffnung, dass wir jetzt mit welchen Sanktionen auch immer die russische Wirtschaft so beschädigen können und die russische Bevölkerung irgendwie gegen das Regime aufbringen können, weil ihnen Grundkonsumgüter fehlen und sie sich die nicht mehr leisten können. Also ich glaube halt auch, von der können wir uns verabschieden. Also in so totalitären Regimen, die Regime wissen schon, wie sie ihre Bevölkerung im Griff haben, völlig egal, wie es denen geht.
Also es gibt da ja diese diktatorische Wahrheit, das System ist so lange stabil, bis es nicht mehr stabil ist. Also im Regelfall ploppt es dann an einem völlig unerwarteten Punkt, völlig erratisch auf und dann kann es sehr schnell kippen, muss aber auch nicht zwangsweise so sein. Also es ist einfach schlichtweg unkalkulierbar, aber was man, glaube ich, über Russland sagen kann, ist, dass es da, also es gibt im Grunde keine Anzeichen für irgendeine Instabilität aktuell.
Ja, jede Sanktion und jedes der russischen Wirtschaft Schaden ist besser, als es nicht zu tun. Deswegen plädiere ich schon sehr stark dafür, das zu tun, aber man braucht halt einen langen Atem und sollte sich nicht zu sehr kurzfristige Effekte hoffen, beziehungsweise andersrum dann halt auch nicht enttäuscht sein und denken, das bringt ja alles nichts, wenn es innerhalb von den ersten 12 Monaten der Maßnahmen nichts bringt.
Ja, das ist ja eh ein sehr sonderbares Verständnis von Sanktionen. Das bedeutet ja im Grunde nur, dass wer auch immer das erzählt, und ja, es waren ein paar Ökonomen dabei, die haben ja im Grunde recht wenig Ahnung von Sanktionen gehabt und haben es wahrscheinlich immer noch, weil das so ein Feld ist, was eher wenig untersucht wird. Und wenn es mal untersucht wird, immer unter falschen Prämissen. Also man guckt halt aufs Wirtschaftswachstum und fragt sich halt, hat die Wirtschaft wächst? Ja, da war es ja nicht erfolgreich. Dass aber halt Fähigkeiten beschränkt werden, die für eine sehr spezifische Situation gedacht sind, das lässt sich ökonomisch im Großen und Ganzen nur schwer erfassen. Sondern wir hatten ja jetzt den Gustav Gressel bei der Foreign Times im Gespräch, der hat halt darauf hingewiesen, naja, die Bestände, die Russland da bei diversem Gerät halt noch hat, die werden irgendwann 2026 halt versanden. Dann ist das Gerät weg und das lässt sich dann auch nicht mehr ersetzen. Und dann geht es tatsächlich um die Frage, was können sie produzieren? Ja, also da hat halt vorher keiner mal drüber nachgedacht, dass die ja vielleicht noch ein paar Sachen rumstehen haben aus der Vergangenheit. Warum hat keiner dran gedacht? Naja, weil man in Deutschland das Zeugs dann immer verkauft hat, wenn es ausrangiert wurde, nicht eingelagert. Bei Russland hat man dann vielleicht gedacht, ja, das haben doch die dann eh über den Schwarzmarkt alles verkloppt und so weiter und so fort. Na, also das sind alles so Sachen, die sind scheinbar zu komplex, um sie abzudecken und dann kommen halt solche sonderbaren Einschätzungen zustande. Dass aber trotzdem natürlich ein Effekt da ist, der lässt sich ja nicht abstreiten und um den müsste man sich halt wesentlich genauer kümmern, um dann auch passgenauer in der Zukunft zu agieren. Vielleicht noch ein letztes Wort zu den Sanktionen. Wir hatten ja auch bei der Foreign Times da auch mal in Sachen Iran eine Sanktionsfolge. Eins der Probleme in Sachen Sanktionen ist halt, dass Politik, auch weil sie glaubt, irgendwie Handlungsfähigkeit raushauen zu müssen oder zeigen zu müssen, halt oftmals Sanktionen macht, einfach mal so. Also sie müssen da nicht unbedingt sinnvoll sein. Hauptsache, sie sind da und es gilt dann als so eine Art Entlastungshandlung. Und schwieriger wird es dann halt, A, die Sanktionen wieder abzuschaffen. Also das ist schon mal sehr schwierig, aber auch sie nachzujustieren. Ja, und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, das Wichtigste ist nicht so sehr die Sanktionen, die man jetzt macht, sondern dass die immer wieder nachjustiert werden. Man immer wieder guckt, was muss geändert werden, um die Schlinge möglichst eng zu halten, wirtschaftlicher Natur. Und wir sehen halt jetzt, ohne Secondary Sanctions geht's nicht. Und die EU muss da viel effektiver werden, als sie es gerade ist. Und viel aggressiver auch. Aber es sind halt, egal wie man es baut, keine endgültigen Lösungen, sondern sie tragen nur bei. Am Ende muss die Ukraine halt auf dem Schlachtfeld gewinnen. So, sorry. Ist jetzt ein bisschen abseits dessen gewesen, aber als Ergänzung gedacht.
Ja, und wir sehen ja einen Effekt. Also in diese Lohnsteigerung und die nicht ganz niedrige Inflation und also nach jedem makroökonomischen Modell wird hier die Inflation auch in nächster Zeit auf jeden Fall mal nicht runterkommen, sondern tendenziell steigen. Und das ist ja schon mal was, was der russischen Wirtschaft schadet. Von dem her kann man hier ja schon Anzeichen von einem Effekt sehen.
Ja, vor allen Dingen muss man dabei bedenken, wer profitiert hat von diesem Krieg in Russland. Das sind ja Leute, die vorher kein Geld hatten. Die kriegen auf einmal sehr viel Geld für etwas, was sie vorher nicht getan haben, nämlich ein Schlachtfeld ziehen, in der Fabrik bei Arbeitermangel irgendwas arbeiten und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und Inflation, also wenn die sich quasi an diesen neuen Lebensstandard gewöhnt haben, dann wird Inflation für die ein Thema. Aktuell kriegen die einfach so viel mehr, dass da irgendwie ein bisschen Inflation denen nicht wirklich spürbar etwas beibringt. Das heißt, wir müssen auch erstmal diesen Effekt verdauen und dann hinten raus, wenn dann die Ansprüche gestiegen sind, Gewöhnungen da sind, dann wird das recht schmerzhaft.
Jo, sind wir mal gespannt, wie es kommt.
Und dann gehen wir jetzt zu unserem kleinen Nachtrag am Ende in Sachen China. Also wir haben ja recht ausführlich immer wieder mal über den Immobilienmarkt in China und die Wirtschaft in China gesprochen. Das ist dann immer so ein Thema, wo es dann immer so ein bisschen ruhiger wird und dann ploppt mal wieder was auf. Ich will es jetzt auch nicht allzu groß machen, sondern es ist wirklich nur als Nachklapp gedacht. Wir hatten ja in der China-Berichterstattung sehr frühzeitig darüber gesprochen, dass es Überlegungen gibt, denen nach man sich in China dazu entschließen könnte, staatlicherseits Immobilien aufzukaufen, also die einfach vom Markt zu nehmen. Wir hatten da auch recht große Bedenken, fanden das alles nicht sehr überzeugend. Also ja, wie auch immer, wir nähern uns der Sache. Und zwar hat die Zentralregierung bei den Provinzen um Feedback gebeten zu der Idee, dass diese Provinzen wiederum unverkaufte Immobilien vom Markt kaufen sollen. Und das Konstrukt sieht dann vor, dass staatliche Banken Kredite an Unternehmen geben, die den lokalen Behörden zuzuordnen sind und die wiederum von den unter Druck stehenden Immobilienentwicklern Immobilien zu starken Discounts abnehmen, sodass die Immobilienentwickler Geld bekommen, die anderen bekommen die Immobilien. Dann kann man das ja vielleicht noch irgendwie fertigstellen, kommt 0 auf 0 raus und die Sache ist erledigt. Und mit jeder fertiggestellten Immobilie gibt es ein Problem weniger, theoretisch. So, und aus diesen gekauften Wohnungen und Immobilien würden diese Unternehmen, die ja dann dem Staat zuzuordnen sind, dann wiederum Wohnungen für bezahlbare Wohnungen stricken. Das Ganze würde natürlich möglich, weil man die ja mit starkem Discount gekauft hat und dann plus minus null gerechnet oder einen kleinen Gewinn vielleicht sogar noch. Naja gut, in China gibt es immer einen Gewinn. Also mit einem kleinen Gewinn oder auch mehr Gewinn dann diese Wohnungen vermieten kann. Das alles wird noch länger dauern, es umzusetzen, das ist klar. Also jetzt gibt es erstmal die Feedbackrunde. Da werden wir mal sehen, ob es überhaupt umgesetzt wird und wenn ja, wie. Aber das ist jetzt so der Stand. Und dann gibt es so eine schöne Zahl, um die Immobilien über die nächsten 18 Monate da rauszunehmen, müsste man ganze 969 Milliarden Dollar an Geld einsetzen. Das ist eine sehr schöne Zahl, die nicht klein ist. Und etwas weniger aufregend, mit 277 Milliarden Dollar hätte man wohl schon einen positiven Markteffekt. So diverse Analysten. Also für mich bleibt das Fragezeichen weiterhin folgendes, weil also dieser Markteingriff, der reduziert ja effektiv die Immobilienpreise und schmälert die potenziellen Einnahmen des vorhandenen Angebots, ne? Was im Grunde okay ist, wenn man das als kommunistisches Land denkt. Aber es geht ja darum, hier einen kapitalistischen Effekt und ein im Grunde kapitalistisches Wirtschaftssystem zu steuern und dessen Probleme zu beheben. Und in dem Sinne würde ich dann doch sagen, die Immobilienentwickler bekommen Cash, müssen aber auch Verluste realisieren. Das heißt, das wird auch einen Impact auf die Bilanzen haben, damit auch auf die Marktpreise. Und da ist dann die Frage, ob es daraus diverse Dynamiken gibt. Die Immobilienpreise selber müssen ja schon auch so hoch sein, dass diese Immobilienentwickler dann auch die Anleihen bedienen können. Da wissen wir in China aber auch, da guckt man auf die China-eigenen Anleihen und die Anleihen der Ausländer, die können ruhig mal platzen. Also da hat man dann weniger Probleme mit. Da ergeben sich zumindest Fragen, was dann so diese Immobilienpreise betrifft, wie viel da überhaupt gezahlt werden also wie viel runter man gehen kann, damit da alle Verbindlichkeiten oder weitestgehend die Verbindlichkeiten gedeckt werden können. So, und dann sehe ich aber auch, dass halt die Immobilienpreise nach unten getrieben werden, wenn man, Immobilien zu niedrigen Preisen verkauft. Und das wiederum hat ja auch einen Effekt auf Immobilienbesitzer, das können Unternehmen sein oder Privatpersonen, und deren Kredite und Kreditwürdigkeit. Ne? Also das weiß ich auch nicht, wie schlimm oder wenig schlimm das dann wird. Das liegt alles auch an den Preisen, die da gezahlt wurden, und deren Markteffekt. Ne? Und zumindest ist es dann so, dass Wohnungen mehr vorhanden sind, die zu explizit niedrigen Mietpreisen auf den Markt kommen sollen. Also das Mietangebot kaputt machen. Also wenn du dann in so einer Gegend bist, wo es so eine Wohnung gibt, dann machen die auf einmal niedrige Mietpreise und dann musst du auch runtergehen. Das heißt, auch deine Einnahmen schmälern sich. Also schwierig, da Zweiteffekte auf andere zu vermeiden. Ne? Und gut, China hat nicht so ein ausgeprägtes Mietverhalten. Da kauft man eher mal, wenn man denn kann. Aber wenn das Mieten so billig werden würde, und das war ja schon damals, als wir das erstmals besprochen haben, unser Ding, dass der Kauf sich absolut nicht mehr rechnet zu den Preisen, die da am Markt aufgerufen werden. Ja, dann ist das völlig klar, dass die Immobilienpreise da sich sehr schnell nach unten anpassen werden. Und dann haben halt diese Immobilienunternehmen, die man da retten möchte mit den unverkauften Immobilien, plötzlich ein Problem bei den Immobilien, die sie schon verkauft haben. Da kann man dann sagen, ja, das haben die Leute ja bezahlt. Die Bürgerinnen und Bürger, die das gekauft haben, müssen dann unmittelbar diese geschmälerten Werte als Verlust einstecken. Aber da wissen wir halt auch, da gehen die dann mal schnell in die Bank und streiken und wollen ihre Hypotheken nicht bezahlen und Sonstiges. Also das ist in China immer nicht so ganz klar, ob das dann da auch wirklich hängen bleiben kann, wo es hängen bleiben soll. Also das würde ich nochmal abwarten. Insgesamt, wenn man das wirklich dumm baut, kann daraus eine sehr ungute, sich selbst beschleunigende Spirale entstehen. Das aber nur von der Risikoseite gedacht. Muss nicht so sein, kann sein. Jedenfalls, ich sehe nicht, wie die verhindern wollen, dass die Immobilienpreise sinken bei der ganzen Sache. Außer man würde halt diese Immobilien vom Markt nehmen und dann einfach kaputt hauen. Aber das ist ja explizit nicht geplant. Und dann hast du halt noch das Ding, man kann natürlich den Zugang zu diesen Apartments auf Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen beschränken. Aber wenn du das machst, dann fehlt vielleicht, also wenn da auch wieder das mit den Preisen nicht so richtig hinhaut, die Gegenfinanzierung zu den Deals. Ne? Weil das sind ja, selbst wenn man die mit Abschlag kauft, das sind ja jetzt nicht unbedingt genau solche Immobilien. Ne? Also und irgendwo müssen die Verluste landen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sie das am Ende bauen. Im Grunde müssen sie dafür sorgen, dass die Verluste möglichst breit gestreut werden und nicht an irgendeiner Stelle abgeladen werden. Aber so wie das hier klingt, wird genau das der Fall sein. Die Verluste werden ja bei den Immobilienunternehmen und den Immobilienbesitzern abgeladen. Und damit wären wir am Ende der regulären Folge und können in den Gesellschaftsteil wandeln, den ich heute wieder nicht befüllen werde. Es tut mir leid.
Dann hängt es ja an mir. Okay. Ich habe mir die Netflix-Serie Three Body Problem angeschaut. Ging ja so ein bisschen durch die Medien. Also, das ist eine Science-Fiction-Serie. Sie beruht auf einem Roman von einem Chinesen von vor ein paar Jahren. Achtung, Spoiler. Es geht letzten Endes, wie alle Science-Fiction-Serien, um die Alien-Invasion. Aber mit bisschen anderer Herleitung. Also, ich fand so die ersten paar Folgen, wo es so erklärt wird oder wo eben nicht erklärt wird, sondern wo man so langsam versteht, um was es eigentlich in dieser Serie geht. Das mag ich immer ganz gern, das fand ich ganz interessant. Die Serie versucht so an manchen Stellen so wissenschaftlich akkurat zu sein. Da macht man dann irgendwelches Name-Dropping von irgendwelchen Physikern oder irgendwelchen physikalischen Gesetzen und so. Dabei bleibt es aber auch, also sie ist jetzt weit davon entfernt, irgendwie Interstellar oder den Marsianer ranzukommen, die das ja sehr aktiv betreiben und auch, wie ich finde, sehr erfolgreich. Da bleibt das auf einem sehr niedrigen Niveau. Und leider, nachdem dann klar ist, so ab Mitte der Staffel, worum es eigentlich geht, wird es dann auch ziemlich schnell ziemlich langweilig, zum Teil sogar ein bisschen splattermäßig, was mir, also das mag ich ja gar nicht. Ich finde, man kann es sich mal anschauen, gerade so für Sonntag, wenn irgendwie gar nichts anderes kommt, aber ist jetzt nicht so das Wahre und verstehe jetzt auch den Hype darum nicht so ganz. Noch kurze Ergänzung, auch passend zum letzten Thema. Eine der ProtagonistInnen in der Serie ist eine chinesische Physikerin und die Serie springt am Anfang einige Male zwischen der Jetztzeit und der Zeit der chinesischen Kulturrevolution. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool mal zu sehen, weil das auch Thema ist, was in westlichen Mainstream-Medien so überhaupt nicht mal auftaucht, dass man da mal eine Geschichte in dieser Zeit oder um diese Zeit hat.
Hast du uns gerade eine Empfehlung gegeben, ohne eine Empfehlung zu geben?
Ja, das ist jetzt jedem überlassen. Also, wie gesagt, kann man sich so mal angucken sonntags, aber ist jetzt nicht so das Wahre.
Ja, ich habe davon, obwohl ich mich recht viel mit China beschäftige, wenig Ahnung. Ich kann dazu nur eine Sache sagen. Diejenigen, die sich auch mit der chinesischen Variante auskennen, fanden es gar nicht so schlecht. Ja, ohne dass ich das jetzt weiter werten könnte, kann ich euch das zumindest so weitergeben.
Okay, du hast auch...
Nee, ich habe auch keine Drinks, beziehungsweise warte. Ich gucke einfach mal. Ich habe natürlich irgendwelche Drinks. Mir gehen sie bloß irgendwann aus, wenn es jetzt so weitergeht. Weil ich habe nicht mehr viele. Ich habe nur noch 3. Da muss ich sparen. Obwohl, lass mich mal eine Sache machen. Ja, also ich habe einen Drink, ein Bier aus Heidelberg, Heidelberger Braukunst. Ein Landbier, helles, ungefiltert. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es war mir... zu leicht, obwohl es etwas wärmer war, als ich es getrunken habe. Zu leicht und nicht wirklich spannend. Also das ist so ein Bier, was man halt so trinkt, weil man ein Bier trinken will, aber man sollte dann auch irgendwie nichts weiter erwarten. Ne? Also wenn man so ein bisschen auf der Suche nach etwas aufregenderen Geschmäckern ist oder ähnlichem, nö. Wäre, glaube ich, so die Kategorie Feierabendbier. Ja, es gibt ja Leute, die dem frönen, auch wenn das natürlich Alkoholismus ist, wenn man das jeden Tag macht. Aber nee, also für mich wäre das jetzt nichts, weil ich trinke ja Bier nur gelegentlich und ich würde das jetzt auch nicht nochmal kaufen, weil dafür wäre es mir dann echt so unspannend.
Ich kenne das, ich komme ja aus der Gegend hier und ja, es ist auch nicht mein Lieblingsbier, kann dir da zustimmen.
Hast du was?
Ja, ich habe das Berg Syriacus, das ist ein alkoholfreies Bier und ich finde es deshalb ganz interessant, weil es mal eine neue Art von alkoholfreiem ist. Normal kriegt man ja alkoholfreie immer entweder dieses sehr herben norddeutschen, also so Jever, oder dann die alkoholfreien Weißbiere. Und letztere mag ich ja gar nicht. Erstere sind mir oft zu herb und das ist gerade ein Mittelding. Es ist was Untypisches für ein alkoholfreies Naturtrüb. Sieht aus wie ein Pale Ale und da ich ja Pale Ale sehr gerne mag, hat mir auch dieses Bier eigentlich ganz gut geschmeckt. Es ist hopfiger als ein Pale Ale, aber kommt schon ran an den Geschmack. Deswegen gerade jetzt im Sommer auf jeden Fall eine Empfehlung für ein gutes alkoholfreies Bier.
Damit wären wir dann am Ende der Folge. Das heißt, wir verabschieden uns www.mikroökonomen.de. Da findet ihr alles Weitere. Denkt an die mikronews.de, wo ihr auch noch weitere Hinweise zum Hörerinnen-Treffen findet am 1. Juni. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Hören. Euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.